Hallo und herzlich willkommen zum Pencast Lieblingsfilme Teil 3, der exklusive Podcast für alle, die uns auf Patreon oder Steady unterstützen. Heute reisen wir in die 90er und sprechen über einen von Maltes Lieblingsfilm, Quiz Show von 1994 von Robert Redford. Und ein meiner Lieblingsfilme, Ninja Scroll von 1993, ein Anime von Yoshiaki Kawajiri. Ich bin Christian Eichler und rede mit Horst Lukas Diesel.
Hallo.
Malte Springer.
Hello.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Wir begrüßen alle Patreon-Hörer. Na, ihr seid die richtig coolen. Die anderen finden wir eigentlich scheiße. Das können wir euch natürlich nur in diesem Lieblingsfilmcast
nicht
sagen.
So laut.
Die anderen sind eigentlich schon irgendwie komisch, oder? Also die uns nicht unterstützen.
Ja.
Ihr seid ein bisschen komisch.
Nothing good in life is for free, baby.
Ne? Ja. Ich das. Ja. Die anderen sind die Mitläufer, die denken sich, ja, wir müssen jetzt Pencast hören, damit wir auch cool sind. Aber sobald man dann mal 1 Euro mal irgendwo bezahlen muss, da denken sie sich, nee. Und genau deswegen verpassen sie diesen grandiosen Cast.
Ja, ich finde auch gut, dass wir so bekannte Filme nehmen, dass dann wirklich auch die Leute, die uns nicht unterstützen, denken, dafür bin ich bereit, auch um endlich zu hören, wie die vier Jungs über meine Lieblingsfilme Quiz Show und Ninja Scroll sprechen. Oder machen wir, glaube ich, top mit da noch zwei.
Ist vollkommen richtig. Ja, also das finde ich auch, vielleicht, oder könnte natürlich für uns auch einfach mal so ein Denkzettel sein, dass Leute nicht bereit sind, 1 Euro zu bezahlen. Das kann natürlich auch einfach, das ist schon hart. Ja, ich freue mich, ich finde es herrlich, ich freue mich auch über die Wahl. Malte Springer kommt einfach mit einem Classic Springer um die Ecke gebogen, wie ich finde. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch vorwegnehmen. Und Christian Eichler wiederum zeigt sein wahres Gesicht. Der im Caster anfängt irgendwie so mit seinem politisch Schwadronieren da irgendwie um die Ecke zu kommen. Jetzt aber hier mal Maske ab. In Wirklichkeit hat er kleine, dünne Augen und ist ein Ninja eigentlich.
Ja. Es wird gebumst, es wird gekatanert, es kriechen Leuten Bienen aus dem Rücken. Also da ist alles auf jeden Fall zu holen bei Quiz Show, was dann bei Ninja Scroll passiert. Das können wir dann nachher erfahren. Malte, ist dir die Wahl schwer gefallen? Diesmal, ich habe ja das Gefühl, du hast so ein bisschen so eine geheime Malte-Filmeliste dir mal gegoogelt. Und da stand dann nach, wie ist der andere, House of Games, kam dann direkt Quiz Show an nächster Stelle. Und das ist eigentlich, glaube ich, Filme, in denen Poker gespielt wird, oder? Das ist eigentlich so ein bisschen.
Das ist mir echt danach erst wieder aufgefallen, dass es ja auch noch eine Pokerszene in Quiz Show gab. Aber es geht ja nicht ums Pokerspielen an sich. Nee, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, einfach nur, weil ich keine Liste habe, wo meine Lieblingsfilme draufstehen.
Das ist genau das, was jemand sagen würde, der eine Liste hat. Ne?
Also, weil ich mich auch so ein bisschen dagegen sträube, mich nur irgendwie von jetzt 5 Filmen, mich über 5 Filme definieren zu lassen und nicht, sage ich jetzt mal 100 oder so, weil ich finde viele Filme sehr gut. Und außerdem ist es jetzt der 2. Lieblingsfilm, den ich hier in den Ring werfe und es noch kein einziges Mal hat Billy Bob Thornton mitgespielt. Und das spiegelt mich eigentlich auch nicht wieder, denn das ist schon das der beste Schauspieler, den die Welt jemals gesehen hat. Insofern ist mir die Wahl schwer gefallen. Aber ich dachte, erstmal wollte ich den Film nochmal gucken. So, ich habe ihn jetzt zum 3. Mal gesehen für den Cast und hatte einfach Bock, den nochmal zu gucken. Deswegen ist die Wahl da auf den gefallen. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass ihr den zumindest auch genießt, ob ihr ihn jetzt mega abfeiert, sehen wir gleich, aber ich dachte, ihr habt da bestimmt auch eine gute Zeit mit.
Ja, ich fand's auf jeden Fall cool, auch den Mats Schon hatte noch nie davon gehört, auf jeden Fall von diesem Film,
auch
Schauspieler zu sehen, die man schon kannte. Ja, Ninja Scroll, irgendwann mal durch so Anime-Listen online durchgelesen, was so aus der goldenen Anime-Zeit, wo auch Cowboy Bebop rausgekommen ist und Ghost in the Shell und sonst was noch so übrig ist und dann über diesen Film gestolpert und ich saß halt so da guck mir das halt so an und denk so nach, weiß ich nicht, so 20 Minuten, Alter, das ist ja der Oberhammer, also was ist denn das für ein Film und warum kenne ich den noch nicht? Ja. Und ich habe jetzt im Internet nochmal gelesen, irgendwas einer kommentiert hat, fand ich eigentlich ganz geil. Ich war jung und besoffen und mein Bruder kam ins Zimmer und hat gesagt, you gotta see this shit. Und seitdem liebe ich Animes. Das fasst es für mich eigentlich ganz gut zusammen. Mal gucken, heutzutage so 20 Jahre später muss man überlegen, ob da alles noch so cool ist, was da in Ninja Scroll passiert. Aber ich hatte auf jeden Fall auch beim 3. Mal schauen jetzt noch so meinen Spaß damit, den mal zu gucken. Finde es, glaube ich, ganz cool. Wollte immer schon mal mit euch darüber reden, weil ich eigentlich gespannt. Also ich wusste schon, wie Max den findet, weil wir haben ja schon mal zusammen geguckt. Und da meintest du ja auch schon, was geht denn da eigentlich ab?
Genau.
Und deswegen wollte ich euch den mal nochmal vorsetzen. Ja.
Ich freue mich mega, dass er endlich den Weg in den Cast gefunden hat, weil es mir damals genauso ging wie dem Typen, von dem du da gerade erzählt hast. Ich war völlig weggehauen. Und während ich ja sonst, kann man ja auch so dieses Anime, dieses typische Anime-Problem haben, dass irgendwie viele Leute irgendwie komisch rumgucken und nur komische Sachen passieren. Hier passieren auch nur komische Sachen, aber in sehr kurzer Abfolge. Deswegen bleibt man am Ball. Das ist herrlich.
Das ist schon einfach so Rapid Fire.
Ja, ohne Scheiß.
Alles.
Für mich so ein bisschen Duell der Magier, aber als Anime.
Das ist doch so. Ja. Ich würde doch gerne mit realen Schauspielern nochmal verfilmt sehen eigentlich. Passieren würde ich dann streichen, aber ich finde, also ich würde es mir angucken. So. Ja, gerne auch mit nur Weißen. So.
Vielleicht der Weg zurück für Johnny Depp ins große Leinwand.
Ja. Kann tatsächlich sein. Oder Keanu Reeves nochmal nach 47 Ronin, den ich auch noch auf der Liste habe. Der ist mir nämlich jetzt wieder eingeschaut.
Ronin, ja, stimmt.
Nee, 47 Ronin.
47 Ronin, einer der größten Flops der Geschichte. Ich habe nochmal angefangen. Da
jagt
ihn dann auch so ein Monsterwesen irgendwie durch den Ball. Hast du ihn gesehen?
Ja.
Geil. Scheiße.
Guck ihn dir an.
Und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Oder habt ihr noch irgendwas?
Ja, rein ins Vergnügen.
Auf. Wir beginnen mit Quiz Show von Robert Redford.
Standby, going to air. Standby film. Five, standby music. Four, standby now. Three, two, one. And fade up.
Geritol presents the exciting quiz program 21.
Give me the name of the explorer who discovered Mozambique.
Vasco da Gama?
Correct, for 10 points.
Temple is an underdog. People root for that.
Sure, wasn't Herbie terrific?
Have you seen the ratings?
I'd like you to meet next week's challenger, Charles Van Dorn.
Hello.
How much do they pay instructors up at Columbia?
$86 a week.
Do you have any idea how much Bozo the Clown makes?
Gotta be James J. Braddock.
Correct, you have 21.
Is this guy a natural or what?
He's a natural.
$20,000.
What if we would ask you questions that you know?
Well, I think I'd really rather try to beat him honestly.
Just an idea.
Ja, ihr habt gesagt, ihr habt alle noch nie was von dem Film gehört. Er ist echt unbekannt und das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn ausgewählt habe. Ich möchte Aufklärungsarbeit betreiben und hier mal die einfach Highlights des klassischen amerikanischen Dramakinos euch mal näher bringen. Von 94 und es ist eigentlich dumm, dass er so unbekannt ist, denn er war auch Oscar nominiert als bester Film, aber wenn man sich guckt, wer da seine Konkurrenz war in diesem Jahrgang, ist echt ein verrückter Jahrgang, dann weiß man, warum ihn nicht so viele Leute kennen, und zwar Shawshank Redemption, Pulp Fiction, 4 Hochzeiten und ein Todesfall und dann der Gewinner Forrest Gump. Also es war alles 94. Wow. Und gegen gerade Shawshank Redemption, Pulp Fiction und Forrest Gump, denke ich, kann man auch mal abkacken. Und hat der Film dann auch getan, auch an der Kinokasse. Trotzdem sehr viel Star-Power beteiligt Robert Redford als Regisseur. Cinematografie, Michael Ballhaus, der einer der einflussreichsten aller Zeiten war, Kameramänner, war ja damals...
Der Sohn hat doch Dings gemacht jetzt, ne? Hauptmann.
War das nicht so? Ja, stimmt. Ich glaube, das war so.
War das der Sohn? Ja.
Auf jeden Fall, Ballhaus war ja damals irgendwie der Stammcinematograf von Fassbinder und dann auch von Scorsese und hat auch mit anderen vielen großen Namen zusammengearbeitet. Schauspieler hier bei Quizshow, John Turturro, Ralph Fiennes und Rob Morrow in den Hauptrollen. Und ich komme kurz zur Geschichte. Es ist ein historischer Film. Er versetzt uns in die USA der 50er Jahre, also in eine Zeit, in der Fernsehen noch so ein richtiges gesellschaftliches Event war, in der Leute noch so nach Hause gerannt sind, um Fernsehen zu gucken, und in der man noch richtig wer war, wenn man im Fernsehen halt war. Und Herb Stempel ist hier ein Name, gespielt von John Turturro, und der wollte halt auch schon immer so richtig wer sein. Und er ist halt so ein circa 30-jähriger, so ein jüdischer Nerd aus Queens, und er hat es geschafft, nämlich, also seit Wochen ist er nämlich ungeschlagener Champion der Quizshow 21 und dadurch auch so ein bisschen zu so einem Lokalheld geworden. Also immer wenn er nach den Shows nach Hause kommt, dann die ganze Straße, wo er wohnt, jubelt ihm zu und so, hey Herb, du hast es schon wieder geschafft, wie geil und so. Naja, aber blöd nur, die Ratings dieser Quizshow stagnieren und die Zuschauer wollen Stempel quasi nicht mehr, und deswegen machen sich dann die etwas schleimigen Produzenten dieser Serie dann auf der Suche nach einem neuen Champion und finden ihn dann auch in der Person von Charles Van Doren. Das ist Ralph Fiennes hier, ein junger, sehr gut aussehender Ralph Fiennes. Der ist seines Zeichens erfolgreicher Sohn einer der bekanntesten intellektuellen Familien Amerikas zu der Zeit, Dozent bei Columbia. ein Charmeur, gut aussehend, habe ich schon erwähnt. Newsflash, aber die Quizshows, wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, zu der Zeit sind alle von vorne bis hinten manipuliert. Also sind ein Entertainment-Produkt und Stempel wird eben dazu genötigt, dann absichtlich zu verlieren, wird gelockt mit Geld und auch mit dem Versprechen, dass er dann zu einem späteren Zeitpunkt noch seine eigene Fernsehshow nochmal bekommt. Und Van Doren wird so ein bisschen rangezogen als der neue aufgehende Stern am Fernsehhimmel, schafft es dann auch im Gegensatz zu Stempel sogar zu nationaler Bekanntheit bis aufs Cover vom Time Magazine. Ja, nicht so gut für Herb, der sich nämlich einfach verarscht fühlt, verraten und verkauft, könnte man sagen. Sein Preisgeld hat er auch schon wieder auf den Kopf gehauen und jetzt ist er so von Neid und Wut getrieben und möchte einfach diesen ganzen Laden hochfliegen lassen. Er verklagt also den Sender. Und so richtig glaubt ihm erstmal keiner, dass diese Quizshows manipuliert sind. Das geht ja nicht in Amerika, Quizshows manipuliert, das wäre überhaupt nicht möglich. Nur einer glaubt ihm, nämlich Richard Dick Goodwin, ein junger, ehrgeiziger Anwalt, der reist nach New York, ja, um sich da mit der ganzen korrupten Fernsehwelt mal anzulegen. Genau, das ist Quizshow und meine Meinung, 2:12, keine Minute langweilig. Was sagt ihr dazu?
Vor allem der den jungen Anwalt spielt, Rob Morrow, war für mich voll die Entdeckung jetzt irgendwie.
Stimmt.
20 Jahre danach, ja, weil das wirklich ein knaller Schauspieler ist, den ich gar nicht kannte. Ich habe jetzt nochmal gesehen, er hat in dieser Serie Numbers danach nochmal, glaube ich, eine Hauptrolle gespielt. Das ist auf jeden Fall ja auf dem Poster zu sehen. Aber ich dachte, also er kam mir auch so bekannt vor und dann dachte ich so, okay, der ist jetzt wahrscheinlich in weltberühmt, aber es scheint nicht so zu sein. Der macht diese Rolle richtig gut und ist auch echt geil, so als so smarter Typ, der da in dieses schmierige Showbusiness reinkommt. Gleichzeitig ist halt hart witzig, finde ich, oder das Geilste an dem ganzen Film, dass hier John Turturro und Ralph Fiennes in einer Art absoluten Dulli Rollen auch so sind, finde ich so. Also beides halt so richtig. Also Ralph Fiennes eigentlich als dieser intellektuelle, aber auch irgendwie Milchbubi und John Turturro halt dieser Typ, der alles weiß, aber halt auch allen auf den Sack geht. Also das fand ich ganz gut. Ich fand persönlich auf so einer Handlungsebene das echt ein bisschen sehr dünn. Also ich fand nicht, dass das so sich über die Zeit so gut getragen hat, weil ich mir dann so dachte, ja, okay, die schummeln in der Quizshow und einer versucht es rauszufinden und es ist ein Biopic. Ich hätte eigentlich mehr, du hast ja gesagt, es ist so ein Malte-Film. Ich dachte, okay, jetzt kommen noch 20 Twists und Turns und am Ende, weiß ich nicht, gibt es gar keine Quizshow. Das war dann nicht der Fall, deswegen hat mich das ein bisschen gewundert. Ich fand aber auch, dass der Film am Ende nochmal krass anzieht. Also ich finde, dass die letzte Viertelstunde mit so noch den moralischen Fragen, die sie aufwirft, eigentlich so richtig stark ist und den Film nochmal so ganz cool macht.
Ja, ich ging mir ganz genauso. Was mir auch super gut gefällt oder gefallen hat, ist wie die quasi beiden Quizshow-Teilnehmer, also die für uns, die für den Zuschauer wichtigsten, wie die gezeichnet sind. Also aber John hier Herb Stempel und halt hier der, wie hieß der nochmal, Dingens, quasi Ralph Fiennes und John Turturro. Weil es einfach schon so diese, eigentlich so diese zwei Charaktere, die oder Typen von Menschen sind, die sich halt fürs Privatfernsehen, würde man heute sagen, wahrscheinlich vor die Kamera ziehen lassen. So, einmal gibt's halt die halt so ein bisschen zu doof sind eigentlich und einfach schnell irgendwie Kohle wollen, weil sonst kriegt man halt nie mehr wieder so viel Kohle im Leben. Und du hast halt einmal die eigentlich schlau genug sind, um was anderes zu machen, aber es halt trotzdem tun, sozusagen. So, ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön und die finde ich halt auch so toll verkörpert. Also genau, Christian, wie du es auch gesagt hast, diese Dullis und jeder auf seine Weise eigentlich so total auch trottelig ist, so auch unabhängig davon jetzt in der Form von Ralph Fiennes, dass er eigentlich ein echt smarter Typ ist und das sich überhaupt nicht geben muss, aber sich da trotzdem einfach so seine Fresse da unbedingt in die Kamera halten muss. Das ist schon herrlich und auch toll gespielt, finde ich.
The greater good, ne?
Ja, genau. Ja.
Er kann damit die Massen und dann zur Bildung
hinführen. Das ist ja auch, ich finde, das ist auch super auf den Punkt gebracht, so diese eigene Hybris, glaube ich, von so Leuten, die auch heute noch im Fernsehen arbeiten und so Schwachsinnsprogramme produzieren. Ne? Also es ist ja auch bis heute noch so, dass irgendwie Inka Bause in Talkrunden sitzt und sagt, bei Bauer sucht Frau würde sie ja helfen, Leuten die Liebe ihres Lebens zu finden. Ne? Also das ist, finde ich, super auf den Punkt gebracht und einfach filmisch und schauspielerisch toll umgesetzt.
Ja. Ja, vor allen Dingen auch, dass wir diese beiden Produzententypen halt alle eigentlich immer in der Tasche haben, so, weil die halt einem total die Stränge halt ziehen und dann, ja gut, jetzt will er das und das, dann bieten wir ihm das und das an, dann passt es schon, halt auch wirklich so wissen, wie sie die Leute zu lenken haben, generell,
ja.
Funktioniert ja auch über weite Strecken ganz gut, fand ich schon auch schön, also würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall wirklich Gute an dem Film sind die Schauspielleistungen wirklich aber durchweg, also auch die Nebenrollen, auch die kleineren Sachen, also ich fand zum Beispiel auch den Vater von Ralph Fiennes, der den Vater gespielt hat, fand ich richtig stark und da sowieso auch diese Familienebene, dass er da halt irgendwie, man so ein bisschen das Gefühl hat, er eifert die ganze Zeit so seinem Vater hinterher und schafft es aber nicht, So, war einfach schön tiefgründig. Auch dieser Herb Stempel, der mit seiner Frau ja und da mit seiner Schwiegermutter irgendwie so Stress hat immer. War einfach, da wurde sich genügend Zeit genommen, um diese Charaktere vernünftig auszuleuchten. Und deswegen ist es auch interessant zuzugucken. Ja. Insgesamt fand ich so ein bisschen wie Christian auch so, die Story an sich ist jetzt halt auch nicht so der Hammer. So, also, gerade, ich meine, gut, damals, klar, als man noch nicht wusste, dass Quizshows für Entertainment sind und halt manche mit Sicherheit gescriptet sind, klar ist das irgendwo ein Skandal, aber im Endeffekt ändert sich dadurch ja auch jetzt nicht so richtig viel. Und man weiß ja auch von Anfang an eigentlich, dass es so ist, weil sonst wird es den Film nicht geben und so. Das war vielleicht zu einer Zeit relevanter, als man sich vielleicht noch daran erinnert hat, dass das mal passiert ist. Aber an sich trotzdem grundsolide, auch schöne Dialoge und so drin. Gerade das angesprochene Pokerspiel ist ja eigentlich auch ganz nett. Und solche Sachen hat mir ganz gut gefallen, ja.
Obwohl ich so sagen muss, dass mir die Dreistigkeit dieses ganzen Unterfangs schon mich irgendwie schon nochmal überrascht hat. Also klar, sagt man so, wie man ist so abgeklärt, man weiß es auf eine Weise alles schon, aber ich fand es schon, also mich hat es schon irgendwie überrascht. Ich hatte zwar den Trailer auch vorher geguckt, aber diese absolut, also im Nachhinein denkt man sich, klar, natürlich, so, wer soll das jemals rausfinden? Aber es fand ich schon irgendwie cool. Also für mich hatte das trotzdem noch diesen Effekt eigentlich, so ein bisschen, ja.
Was ich auch da entgegensetzen würde, ist einerseits, dass es gar nicht unbedingt die Message des Films ist, irgendwie, guck mal, wusstet ihr schon, dass Quizshows irgendwie fake sind? Klar. Und andererseits geht es ja weniger, okay, also an sich ist das natürlich so ein bisschen Banane, dass halt bei einer Quizshow beschissen wird und am Ende passiert aber auch nicht so viel damit und so, aber es geht mehr so um die Implikationen, auch um den Zeitkontext, also gerade weil das auch so geil aufgebaut war, wie wichtig Fernsehen da eben noch ist, so, und was da für ein großer Deal draus gemacht wird und dass Leute wirklich, also dass da so ein bisschen ihr Leben auch von abhängt. Du sagst es schon, die Charaktere sind wirklich sehr gut ausgeleuchtet, man weiß sofort, warum die da ins Fernsehen wollen. Also bei Herb Stempel, der sich halt immer übergangen fühlt und übersehen und nie so richtig so den Erfolg hatte, den er glaubt, den er verdient, und eben Charles Van Doren, der aus so einer krassen intellektuellen Familie kommt und da nie so richtig aus dem Schatten raustreten kann und dann einfach auch mal Bock hat, ja, dann gehe ich mal ins Fernsehen, ne? Ist doch auch mal nicht schlecht, und mal ein bisschen Kohle gewinnen, und dann gibt es ja so ein riesiges Familientreffen von dieser intellektuellen Familie und die spielen ja dann auch so total blöde Spiele, wo sie sich so gegenseitig Zitate vorlesen aus irgendwelchen berühmten Büchern oder Stücken und so und holen sich da richtig einen drauf runter auf ihre Intelligenz, aber irgendwann interessiert einen diesen ganzen Tisch nur noch, wie viel Geld eigentlich Charles Van Doren schon gewonnen hat in seiner Quizshow. Da merkt man, dass das endlich mal so ein bisschen so seine Nische gefunden hat, quasi, um aus dieser Familie auszubrechen. Ja. Was war der Punkt, den ich am Anfang machen wollte? Ja, so dieser Zeitkontext auch. Es ist ja nicht nur, dass da geschummelt wurde. Es ist einfach so ein bisschen das Ende der Unschuld, auch einfach so im amerikanischen Fernsehen, so ein bisschen diese Desillusionierung, dass es eben nicht so einfach, dass es nicht da im Fernsehen die Leute sind, das sind dann die Intelligentesten, die alles wissen, die ein gutes Vorbild für unsere Kinder mal irgendwann sind. Nein, das sind einfach auch nur irgendwelche Dullis, die halt die Antworten gesteckt kriegen. So.
Ja, also ich fand auch, Max, du hast ja gesagt, dass das tatsächlich so geplant war, dieses Unterfangen, hat mich überrascht. Und es hat mich auch ein bisschen, weil ich dann auch also nochmal daran erinnert werden musste, klar, ist das für die Show und die Quoten natürlich gut, jemanden zu haben, der die ganze Zeit gewinnt und nicht geschlagen werden kann. Ne? Mhm. So genau hatte ich darüber auch noch nicht nachgedacht, dass es natürlich für die Shows ganz leicht ist. Und dann gerade den zu entthronen und den nächsten Star zu holen, der dann nicht geschlagen werden kann, fand ich daran interessant. Und ich fand auch, Malte, wie du es jetzt gesagt hast, eigentlich ganz cool, dass man nicht nur sagt, also dass es nicht nur eine Zeit ist, in der Fernsehen so wichtig war, sondern gleichzeitig ja auch so unwichtig wie für den Vater von Charles Van Doren. Also ich finde schon, dass das beides so im Film gut rüberkommt, dass für Charles Van Doren total spannend ist, da mitzumachen, weil er auf einmal von ganz vielen jungen Mädchen gemocht wird, die dann an seiner Universität vorbeikommen, der so ein richtiger Promi ist und in den Zeitungen und so. Und sein Vater aber gar nicht auf dem Schirm hat, dass das überhaupt eine Sache ist, die wichtig ist. Der hat nämlich gar keinen Fernseher, ne? Und dann, also der Film spannt, also zeigt quasi diese Entwicklung von Fernsehen gibt's noch gar nicht. Zu Fernsehen ist wichtig, es ist verwerflich, da was Falsches zu sagen. Und am Ende wird ja auch die Frage gemacht, ja Leute, aber also ich finde, er sagt es eigentlich ganz gut. Die Leute haben es gerne geguckt, die Kandidaten haben gerne die Kohle gewonnen. Ja. Wir wollen auch bezahlt werden. Wo ist eigentlich das Problem, wenn wir bescheißen in diesen Quizshows? Also das ist ja auch eine hochethische Frage. Warum sind wir eigentlich so an der Wahrheit interessiert? Warum können wir die Leute nicht verarschen, wenn alle eigentlich Bock haben, da zuzuschauen? Ne? Und das finde ich, ist eigentlich so eine ganz interessante und coole Frage, die der Film so aufwirft.
Ja.
Und für mich, also was mich auch immer wieder in diesen Film reinzieht, ist nicht unbedingt die Thematik an sich, der Skandal, die Quizshow, sondern auch einfach, das sind ja die Filme, die ich liebe, wo sich einfach richtig, richtig gut geschriebene Charaktere in geilen Dialogen halt vor so einer Thematik einfach mal auch dann so abarbeiten. Und da, wo dann auch tatsächlich mal so verschiedene moralische Standpunkte dann mal aufgezeigt werden. Dieser, der Quizshow-Skandal ist für mich nur so ein bisschen so dieses Thriller-Element, was vielleicht die Spannung hochhält und den Film so antreibt. Aber das Starke an dem Film ist nicht das, sondern sind die kleinen Szenen, die Gespräche, die Familientreffen, wo man dann merkt, wie stehen die alle in Verbindung damit, was passiert gerade in ihren Köpfen, während sie bei dieser Quizshow irgendwie bescheißen zum Beispiel. Finden die das gut, finden die das schlecht? Was für andere Blickwinkel kommen da noch durch andere Charaktere rein, wie zum Beispiel später diesen Lawyer,
Anwalt.
Diesen Anwalt, kannst du rausschneiden, wie zum Beispiel später diesen Anwalt und
wie
so.
Wie muss er schneiden?
genau, und so, sind halt so, also einfach eine große Charakterstudie irgendwie vor so einem krassen Backdrop, so, das ist einfach, da geht mir das Herz auf.
Ja, ich meine, das ist ja auch, also Kritik auf hohem Niveau mit dieser Story. Der Film ruht sich ja auch, wie du schon gesagt hast, ja nicht auf dieser Story aus, sondern guckt sich halt dann die Leute an, wie sie damit umgehen. Das ist auch wirklich auch handwerklich gut gemacht, einfach trotzdem, weil die Dialoge halt sitzen. Und gleichzeitig, ja, also es gibt wirklich eigentlich wenig an diesem Film auszusetzen, weil auch so kameratechnisch und so ist es jetzt nichts, wo einem irgendwie der Kiefer runterfällt, aber es ist halt einfach solide gemacht. So, und was will man mehr? Paar ganz schöne Shots. Ich fand die Segelbootfahrt sehr schön. Oder das ist auch so ein bisschen bezeichnend dafür, dass halt diese, ja, an sich so ein bisschen Widersacher in dem Film alle relativ offen miteinander reden. Auch so, das fand ich irgendwie mal interessant. Also da ist jetzt nicht irgendwie viel mit irgendwie verdeckt irgendwo jemandem auflauern und gucken, was der tut, so, sondern die labern halt einfach. Und der Anwalt Heini fährt einfach durch die Gegend und redet mit allen, bis er irgendwann so rausgefunden hat, was Sache ist. Fand ich auch sehr schön. Aber ja.
Das ist dramaturgisch auch einfach clever gelöst. Es wird hier nicht einer gegen den anderen ausgespielt. Es ist nicht der Gute gegen den Schlechten. Also weder Herb Stempel ist irgendwie Protagonist noch Antagonist. Charles Van Doren ist völlig in der Mitte. Und auch als dann der Anwalt da reinkommt, ist er nicht da, um jemanden zu jagen oder so. Ja. Oder irgendwie jemanden zu überführen. Außer vielleicht das Fernsehen an sich und die Produzenten. Aber selbst die werden am Ende ja nochmal in ein anderes Licht gerückt, wo man sich so denkt, ja, vielleicht haben die auch einen Punkt. Und das ist, das sieht man auch nicht mehr so oft, gerade wenn man das so vergleicht mit Filmen, mit denen man diesen vielleicht auch vergleichen sollte, so größeren Biopics aus der heutigen Zeit, sehr geradlinig, Held, weißt du, oder Anti-Held von mir aus, sehr, sehr einfach geradlinige Dramaturgie, und dieser Film einfach mehr so, ja, viele Umwege, viel Kreisläufiges und ja, sehr viele Verbindungen einfach, nicht nur einfach eine Linie von A nach B, und das fand ich auch so cool.
Mir gefällt das gut, wie der Film eigentlich das eigentlich auch so lässt dann, ne? Also es gibt ja diesen wichtigen Dialog zwischen dem Anwalt und Ralph Fiennes und wo es dann darum geht, ja, wo sie sich halt gegenseitig fragen, oder Ralph Fiennes ihn halt fragt, ja, ob er das nicht einfach auch machen würde, wenn er das Angebot bekommt, und es ist so schön, dass der Film das dann einfach, die Antworten der beiden einfach stehen lässt und einfach sagt, deswegen ist es halt einfach so, weil es gibt halt Menschen, die machen es halt, und es gibt halt welche, die würden es halt nicht machen, so, und du eigentlich dann ja auch damit, und dann geht's ja auch so, dann gibt's ja später eine Gerichtsverhandlung auch noch, wird dann ja auch noch gesagt von den Fernsehleuten, naja Leute, was erwartet ihr, das ist halt hier Fernsehen, so, was ist denn euer scheiß Problem, ne, und du da nicht an der Stelle auch wieder merkst, deswegen musst du halt als Konsument immer eigenverantwortlich unterwegs sein, weil es gibt einfach, du kannst da nicht jedem trauen, weil es gibt halt Leute, die machen das dann halt einfach um der Unterhaltung willen, egal was, und du musst halt einfach gucken, so, ne? Und das ist ja egal, ob das Unterhaltung betrifft oder meinetwegen auch irgendwie Journalismus, Nachrichten, ist ja egal. Und das finde ich schon eigentlich ganz cool, dass der Film da eigentlich so eine reife Aussage trifft und dann nicht jetzt irgendwie da die Posaunen rausholt oder das, was immer, sondern rennen da alle lachend aus dem Gerichtssaal oder was weiß ich was, sondern der macht da eigentlich echt ein cooles Statement, was mir sehr gut gefällt und irgendwie auch dann zum Rest des Films ja vor allem auch passt irgendwie, ne? Weil der Film erzählt ja seine Story sehr ruhig. Die Charaktere, wie du auch schon gesagt hast, das treffen ja auch schon aufeinander, ne? Da wird nicht irgendwo sonst wo im Dunkeln da irgendwem aufgelauert oder irgendwie investigativ großartig recherchiert, sondern man guckt sich ja nicht immer Auge in Auge, ne? Und nicht zuletzt natürlich auch, weil die Leute vom Fernsehen halt auch so breitärschig sind und sagen, ja, was wollt ihr uns denn eigentlich? So, ihr könnt uns halt eh nichts. ach, das ist echt eine super runde Sache. So, also das
ganz
ist halt
schön,
so,
dass du das nochmal ja ansprichst mit den, dass jetzt so Zwischentöne spielt auch der Film, zum Beispiel als Ralph Fiennes da sein Statement vorliest, wird er dann auch gelobt zum Beispiel. Mhm. Und man denkt auch selber so, ja, war auch geil geschrieben, du bist ja auch Literaturprofessor. Ja. Und dann, ja, auch so diese Frage, das finde ich eigentlich ganz interessant, man will dann, also ich denke mir manchmal so, warum kann man eigentlich, wie klappt das eigentlich, dass man einen Film guckt, jetzt mit zum Beispiel Ralph Fiennes, und man weiß ja, dass es ein Schauspieler ist, ne? Also man weiß ja, dass es ein Schauspieler ist, der da ist und eine Rolle spielt. Aber irgendwie klappt das ja für einen, ne? Man kann ja irgendwie 20 Filme mit Ralph Fiennes gucken und einmal ist er Voldemort und einmal ist er irgendwie der Hotelier im Grand Hotel Budapest und das funktioniert immer. Also man kann sich, so lässt man sich ja gerne täuschen, ne? Man lässt sich ja dann darauf ein und man sitzt ja nicht die ganze Zeit da und denkt sich so, ah, das sind hier alles Schauspieler, das ist keine richtige Geschichte, ne? Und, aber bei dieser Quizshow, da will man das nicht. Also dann will man auch wirklich, dass die das wirklich wissen oder nicht wissen. Also man lernt schon so ein bisschen was über sich selber, dass man auch so denken würde, nee, also da möchte ich nicht verarscht werden, weil ich eben nicht weiß, ob es verarscht ist oder nicht. Und wenn es halt, Wrestling ist noch so ein gutes Beispiel, ne, wo Leute das halt gucken, obwohl es sehr aufgemacht ist wie Sport, aber alle wissen, dass es eigentlich Fake ist, aber dann trotzdem sehr viel dazugehört. Aber das finde ich, das finde ich also ganz interessant, eigentlich da mal so drüber nachzudenken. Warum ist es eigentlich nicht okay, wenn die da die Antworten irgendwie...
Ja, oder was ist halt die... Wo ist die Grenze? So, ne? Das ist schon interessant. So, ja, weil warum ist es nicht spannend, wenn man weiß, dass die es vorher wissen? So, aber man selber weiß es ja trotzdem vorher nicht. Eigentlich müsste die Spannung dieselbe sein, aber ist nicht so.
Ja.
Finde ich ganz... Ja, fand ich ganz cool. Ich fand's glaube ich nicht so ganz so unterhaltsam wie ihr, aber der ist ja auch schon ein bisschen älter, der Film und sowas, und ich finde auch, man kann sich dann so ein bisschen dran laben, auch dass man die Schauspieler kennt und dass es irgendwie so ganz coole Dialoge sind. Irgendwie ist vieles auch so ein bisschen billig, ne? So, ja, wir lesen dir dann die Antworten vor, hier sind sie, und dann sagst du sie. Also manchmal denke ich mir auch so ein bisschen so, okay, ist halt schon so ein bisschen billo alles. Der eine liest dann in der Zeitung, ja, da ist stimmt irgendwas nicht, fahre ich mal dahin, ah, hier, der sagt mir dann, ja, das war alles gefaked, dann gehe ich dahin, dann glaubt er mir das, dann fertig, kommt's vors Gericht so ein bisschen, ne? Aber wahrscheinlich war es auch irgendwie so damals, ne? Also wahrscheinlich war das gar nicht so.
Mich hat der Film so ein bisschen an L.A. Noir erinnert. Einfach so von der Art her, dass es irgendwie ein guter Film ist, aber kein genialer, total geiler Film.
L.A. Confidential, so, meinst du?
L.A. Confidential, stimmt.
Was anderes im Videospiel.
Ja, stimmt. Einfach so, weil da spielen gute Leute mit und die Story ist solide, die Charaktere sind cool, aber es ist halt irgendwie nicht so, dass man danach da sich denkt, oder bei mir zumindest nicht so, wie krass geil war das jetzt? So nach dem Motto. Also für mich ist es so ein klassischer runder 8 von 10 Punkten Film. Aber wir machen ja keine Bewertung. Aber
ein bisschen abgeht es so dieses, so krasse Überraschungsmomente. Oder auch wirklich mal ein Twist, wie du schon angesprochen hast. Ja. Aber trotzdem einfach so von der Machart her so ein Film, dem ich einfach an den Lippen hänge. So von Anfang bis Ende. Und deswegen auch mein Lieblingsfilm, da stimmt für mich irgendwie einfach alles.
Und ich mag auch immer so, ich bin ja großer Fan auch hier von Kein Pardon mit Harvey Keitel. Ich finde das immer witzig, wenn man so mal so hinter die Kulissen des Showbusiness blickt und weiß ich nicht, dann sieht halt, wie das über die Kiste flimmert und wie es in echt aussieht. Das fand ich, war auch cool gemacht, ne, dieses ganze Fernsehstudio. Und der sieht halt auch super alt aus, der Film, dafür, dass er von 94 ist, finde ich, ne. Also sie haben das gut eingefangen, irgendwie den Geist dieser Zeit. Darf das ein Lieblingsfilm von Malte bleiben? Das müssen wir ja hier immer in diesem Lieblingsfilmcast entscheiden. Ich würde natürlich sagen, ja. Darf er schon, gerade wenn John Turturro dabei ist und so einen lustigen Dulli spielt.
Darf auf jeden Fall bleiben. Der hat halt den Vorteil, dass wenn Malte dann auf einer Party sagt, ja, hier, kennst du Quizshow, dann sagen halt alle Leute nein. Und wenn man dann halt diese Namen droppt, halt mit Ralph Fiennes und John Turturro und so, dann funktioniert das halt schon.
Ja, oder hat Christian Clerici die moderiert? Ich weiß gar nicht mehr.
Was?
Christian Clerici? Sat.1 oder hier der eine.
Nee, du meinst nicht Christian Clerici?
Matthias Oppenhövel vielleicht?
Christian Clerici hat doch Sänger.
Die Stunde der Wahrheit war Christian Clerici auf jeden Fall.
Ach, Martin, ich hab den Martin Kesici verwechselt.
Martin Kesici ist ja der von.
Angel of Berlin.
Der Kanzlerkandidat von der SPD.
Richtig, das ist er. Der Angel of Berlin. Das hat er schon gesehen.
Dann Christian Clerici, dann Matthias Oppenhövel.
Ja, für mich Ralph Fiennes, der Günther Jauch Hollywoods. Darf gerne weiterhin Maltes Lieblingsfilm bleiben. Bitte sehr. Ich freue mich, wenn man über diesen Wege, über den Klassiker selber auch nochmal so Perlen des Kinos findet, die man sonst nicht aufgetan hätte, weil, keine Ahnung, mir gelingt das nicht so gut, wenn ich manchmal denke, was könnte ich gucken, dann lande ich immer bei irgendwelchen Actionfilmen.
Da wäre der Film halt auch nie dabei. So, wenn man,
weil ich auch merke, ich bin auch nicht so richtig, ich bin nicht mehr so richtig risikofreudig bei Filmen. Ja. So, weiß ich, gucke lieber was an, was ich kenne oder wo ich weiß, das wird eh so mittelscheiße, so wie beim Burgeressen. Ja, ist halt kacke jetzt, aber ist egal. Wie sehr kann mich das enttäuschen? So, ne? Und so ist es schön, wenn das auch dazu beiträgt. Gut.
Ja. Ja. Ein Film auch für Freunde des intellektuellen Films ist natürlich Ninja Scroll. Und über den reden wir jetzt.
What's your destination, stranger?
No place in particular.
I'm looking for someone. And you look exactly like him.
I'm a vagabond named Jubei Kibagami.
Die!
Know that they won't leave you alone. You have already killed one of the eight devils of Kimon.
Who are these eight devils of Kimon?
They are a group of ninja who work for the Shogun of the Dark. Kimon monsters will be after the both of you. Three of us have a common enemy.
Tell me, why did you join him, Jubei?
He hired
a ninja for hire?
Amazing, sexy, mysterious, stand schon damals im Trailer. Ninja Scroll ist ein Anime und es spielt im feudalen Japan. Aus den Schatten greifen die Eight Devils of Kimon ein Dorf an, das von Ninja-Kriegern verteidigt wird. Alle dieser Ninjas sterben, außer Kagero. Die wird verschleppt und von einem dieser Teufel vergewaltigt, was wir später erfahren. Dem Schwertkämpfer Jubei, der die Hauptperson des Films ist, dem gelingt es aber, Kagero zu retten und diesen Teufel zu besiegen, was natürlich die anderen sieben Devils of Kimon auf seine Fährte lockt. Das sind düstere Krieger, angeführt vom Shogun of the Dark, und die haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Der eine ist ein brillanter Schwertkämpfer, aber blind. Die nächste kann ihre Schlangentattoos zum Leben erwecken und sich häuten. Einer hat einen Bienenstock im Rücken, einer kann sich in den Schatten bewegen, als wäre es so eine eigene Dimension. Also alles Mögliche ist dabei. Fast hätte man eine geile Boy- und Girlband eigentlich zusammen. Und während Jubei das alles natürlich eigentlich einen Scheiß interessieren könnte, was da mit diesen Eight Devils of Kimon ist, trifft er auf einen alten Mann, der ihn vergiftet und eigentlich nämlich ein Spion der Regierung ist, den so zwingt, sich diesen Teufel zu stellen und vor allem herauszufinden, was die überhaupt wollen. Denn auch politische Intrigen gilt es hier aufzudecken. Deshalb meine Frage an euch: Warum heißt dieser Film Ninja Scroll?
Ja, weil man völlig von der Rolle ist eigentlich mit Ninjas. Boah, ey, das ist so geil. Bei den Namen fängt schon an, wie ich es gerade, der Shogun of the Dark, the Eight oder Seven Devils of Kimon. Ey, das ist der Hammer. Ja, Malte, bitte.
Nee, wahrscheinlich heißt der Film so, weil es halt so eine epische alte Fantasy sein soll, die durch irgendwelche Schriften immer überliefert wurde vielleicht.
Aber es gibt keine Schriftrolle in dem Film, oder?
Vielleicht, ich glaube, der Film heißt so, weil es so einfach so, wenn man mit der Geschwindigkeit eines Ninjas irgendwie durch seinen Facebook-Feed scrollt, dann ist es ungefähr passiert in genau so einer Taktfrequenz, was wie in diesem Film. So, vielleicht.
Der Film trumpft ja echt auf durch eine wahnsinnige Pace. Es ist echt der Oberknaller. Man ist direkt mitten im Geschehen. Es werden direkt Leute halbiert, geviertelt oder in die Arme abgerissen. Hoch oben in den in Baumwipfeln das Ganze. Irgendwer schmeißt eine riesige Klinge durch die Gegend. Man ist der wirft, ist aus Stein. Der Film kennt einfach, der kennt nur Gas. Ne? Wir hatten es vorhin auf Duty. Und das macht einfach so Spaß. Es hat mich so ein bisschen erinnert, nur in doppelter Geschwindigkeit, an sowas wie Seventh Son oder so. So ein Film, der kein Pardon kennt. Und das ist aber auch, und da muss ich auch sagen, aber dann geht sowas. Du kannst mir aber nicht, biete mir so einen Film nicht an mit nur drei Devils of Kimon und zwischendurch noch Gelaber. So, dann mache ich aus. Ja, so, genau. Aber nein, hier gibt es sieben, den Shogun of the Dark und richtig, und es gibt nur auch für Omme von A nach B. Es sind cool designte Charaktere mit cool albernen Fähigkeiten. Irgend so einen einsilbigen Superhelden, der auch ein bisschen albern ist, so. Irgendwo lachen kann, dann gibt's diesen komischen alten Knacker, der einen auch Hammer auf den Sack geht, der so ein richtiger Spinner ist. Und ja, und ich habe einen guten Abend einfach. Es reicht.
Es ist so ein bisschen wie so Tekken 3 vielleicht einfach das Spiel. Genau. Weil es ist so, es passiert zwischendurch an nichts, sondern es wird gekämpft an irgendeinem Schauplatz, der irgendwie cool ist. Dann ist der Kampf vorbei, weil einer tot ist. Und dann sieht man, wie der Held an der nächsten Szene ankommt und dann wird gekämpft. So, es ist wirklich, es funktioniert schon, ja. Ist aber, also, ja, ich war ein bisschen sehr überfordert dann doch dabei, weil ich irgendwie dachte, so, was ist, ich habe den Fehler gemacht, ein bisschen zu doll irgendwie zu gucken, so, hä, warum kämpft denn jetzt der? Oder wie haben die denn jetzt gefunden? Aber das ist ja einfach, die sind einfach da halt da, wo sie alle sein müssen, die Leute, und dann wird sich richtig Keile gegeben. Die Kampfszenen sind natürlich Hammer, kann man nicht sagen, so, da wird, eben, es wird eben, genauso wie es eben 8 Devils of Kimon gibt und nicht 3, wird nicht ein Ninja-Stern geworfen, sondern halt 300.000 gleichzeitig. So. Es funktioniert schon auf eine Art und Weise, auf jeden Fall. Ja.
Das ist wie lange geht der? Aufgefallen. 300 Stunden, glaube ich. Ja. Was du gerade
überleg mal, allein die Quote ist der Hammer.
Ja, das stimmt.
Sorry, Martin, Entschuldigung.
Ja, was ist mir aufgefallen heute, dass sie zwar eigentlich auf so eine epische Reise gehen, unsere Helden, aber nie reisen. Also die wirklich immer cut und dann sind sie wieder da. Man sieht sie nie, wie sie gehen. Man sieht nur, wie sie kämpfen, nicht wie sie gehen. Das muss auch genügen. Für mich klappt so ein Film nur, wenn er zu seiner Dummheit in gewisser Weise steht und dafür aber extrem kreativ mir einfach so dummes Zeug zeigt. Und das schafft der Film total gut. Also wenn irgendwann nach der Hälfte dann dieser eine Böse ankommt, der halt einen Bienenstock im Rücken hat.
Das ist der Punkt, wo man denkt, Alter, ist das geil. Ja, Alter, das ist der, also wo man am Anfang denkt man so, okay, finde ich cool, und dann kommt dieser komische Bienenstock, Mann, und man denkt sich, okay, bin gekauft.
Ja, genau. Das war auch wirklich exakt das Gefühl. Ja.
Man verkommt auch wirklich zu so einem Actionfilm-Dulli, während das passiert. Ne? Was wirklich der Typ in den Bildschirm kommt. Man sitzt und sagt so, hä? So, weil, das ist doch geil. Das macht so viel Spaß. Das ist einfach so schön. Ja, klar, der Film ist auch super, super.
Ich wusste nämlich auch, also an den erinnert man sich für immer. An diesen Bienenstock-Typ. Also es ist wirklich so, wenn man den Film 5 Jahre nicht gesehen hat, dann weiß man so, hab ich nicht mal, und war da nicht so einer, so ein Bienenwabenmann, auf dessen Rücken so ganz viele Bienen gekommen sind und so. Und das finde ich auch, also was mir an dem Film gefällt, ist, dass man, erst hatten die wahrscheinlich einfach das Character-Design, dachten, okay, wir wollen halt einen Ninja-Typ, der kämpft gegen diese 8 Dämonen und das ist so der Film. Aber dann werden die Lücken schon noch aufgefüllt mit genug Story und auch so ein bisschen Beziehung immerhin zwischen diesen, der wird nicht super viel, aber immerhin so ein bisschen, dass es leichte Payoff-Momente gibt oder dass man vielleicht schon mal angeteased bekommen hat, was jemand kann, um es dann später nochmal zu zeigen. Also man sieht jetzt am Anfang, dass es diesen supergeilen Typ auch gibt, der mit dieser Kettenklaue in den Schatten sitzt und sich halt sogar auch so doppelgängermäßig so spiegeln kann. Und der ist halt später, und der kommandiert am Anfang ja so eine Frauenleiche, die dann für ihn spricht. Und auch das, also das passiert so in Minute 3 oder so, dass jetzt jemand schon aus den Schatten mir so eine Leiche dirigiert. Und das fand ich halt schon, ich finde, es sieht dann auch zwischenzeitlich auch echt geil aus. Und der kommt ja später nochmal und dirigiert auch wieder wen und ist dann wieder aus diesem Schatten mit seiner Kette, dann kam aber schon wieder das Schwert. Und das ist auch so eine Sache, die ich so geil finde an diesem Film und die ist auch so eine Ninja-Sache ist. Das sind ja so Meister der Täuschung und die täuschen sich natürlich gegenseitig, aber auch immer so den Zuschauern. Das ist dann so, okay, da ist so eine Frau bei ihm in dieser heißen Quelle. Er findet sie super sexy. Ach nee, es war nur Hypnose. Dann, der alte Mann wirft so einen Ninja-Stern auf ihn. Er erwacht aus der Trance, tötet sie. Ach nee, sie ist gar nicht tot. Sie hat sich nur gehäutet. Der Stern war vergiftet. Er vergiftet den Mann mit dem Stern, haha, das ist der falsche Stern. So geht das halt.
Es ist halt so, als wenn die Leute beim Drehen oder beim Filmemachen simultan das Drehbuch schreiben müssen und sie hatten nur 3 Sekunden Vorlauf. Es war immer so, jetzt lass sie doch erstmal den Scheiß schmeißen, wir überlegen uns dann später warum. So, das ist so herrlich.
Das war aber auch gleichzeitig die Szene mit der Schlangenfrau, die war das ja. Wo ich dann noch aufgehört habe, das zu hinterfragen. Ja. So einfach so die, oder auch so diese politische Geschichte oder wer jetzt eigentlich auf welcher Seite ist und so. Da habe ich dann einfach nicht mehr drüber nachgedacht. Einfach so dachte mir, komm, dann gucke ich mir die Kämpfe an.
Ja, und man kennt's ja auch. Man kennt ja auch alles, was da kommt. So an sich, also ihn, das ist natürlich hier immer völlig übertrieben, aber so, dass dann halt der ältere Typ da ist und ihm so ein bisschen erklären muss, wie das alles funktioniert. Er hat da keinen Bock drauf, muss es dann so oder so doch wieder machen. Dann der Klassiker, dass halt irgendwie 7 Devils of Kimon gerade rumstehen und nichts zu tun haben, während er einen von denen verjagt und dann aber sagt, nee, lass mich, ich mach das alleine. Greif bloß nicht ein, weil die halt zu 6 den einfach halt sofort killen würden und gut ist, so, dann ist der Film vorbei. Aber also so diese, also das ist ja schon alles irgendwie relativ bekannt aus solchen Filmen, wo halt einer alleine die ganze Welt retten muss und halt nach und nach da hier 8 Stationen abklappern muss, wo er sich jemand Sticker holt für einen Devil of Kimon getötet und dann, wenn die Stempelkarte voll ist, dann sind wir fertig mit dem Film. Aber so ist, also wenn man es so macht, dann ist es wenigstens entertaining. So, also weil in dem Moment, wo man halt sagt, okay, ich scheiß auf die Story, ist mir wurscht, ich guck mir die Kämpfe an, ist man halt auch ganz gut aufgehoben in dem Film, weil es gibt sehr viele Kämpfe und sehr wenig Story. So, da kommt man gut durch, hat man schon einen guten Abend.
Und ich finde, die sind visuell auch echt richtig geil. Also ich finde, die haben sich echt eine Platte gemacht, das funktioniert, wie sie da im Bambuswald da kämpfen oder was weiß ich was. Das sieht einfach hammermäßig aus, das ist super cool. Ich habe ja häufiger auch schon im Cast gesagt, dass mittlerweile irgendwie Kampfszenen oft so zum Halse raushängen, so ewig lange Martial-Arts-Kämpfe. Penne ich einfach ein, aber hier macht mir das richtig Laune, das geht mir richtig gut rein. Und weil es eben auch so over the top ist, ne? Also wir haben es ja gesagt, es folgt Kampf auf Kampf und dann auch jedes Mal krasser als beim Mal davor. So, dann auf einmal sind da 70 Millionen Bienen, die eine wie klebt irgendwie Tieren Sprengstoff irgendwo rein. So, das ist halt so, was ist los? Was geht halt alles noch?
Es ist, na, und vor allem sind die Kämpfe auch so unterhaltsam, weil die halt alle diese Devils halt so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Halt so ein krasses Over-the-Top-Gimmick einfach. Ja. Und sich halt nicht so nur Martial-Arts-mäßig mit Sternen bewerfen und irgendwie mit Stöcken kämpfen oder irgendwelchen Schwertern, sondern einfach, ja, so jeder ist halt echt schon sein eigenes Computerspiel-Level, quasi so sein eigener Endboss. Und das ist schon auch cool. Würdet ihr sagen, der Film ist extrem gut gealtert? Oder wie ist da eure Meinung zu? Weil teilweise komme ich so mit diesem übertriebenen Splatter und auch mit diesen sehr sexistischen Sachen dann so irgendwie, finde ich nicht mehr so richtig
geil. Also der Splatter geht mir gut rein, muss ich sagen. Das finde ich irgendwie ganz witzig, dass halt so da direkt das halt so spratzt, aber auch irgendwie so ein bisschen lustig halt ist. Also das ist halt dieser so ein bisschen dieser Tarantino-Spaß, finde ich auch so am Gemetzel. Es ist ja nicht so richtig eklig, was da passiert, weil es so übertrieben ist. So ein bisschen wie bei Gears of War auch, diesem Videospiel, ne? Aber diese ganzen Szenen, in der also diese Frau dann vergewaltigt wird und später auch nochmal da so, weiß ich nicht, da von dem da gefingert oder sowas, man sieht das ja nur so halb, so das ist halt einerseits schon so irgendwie problematisch in dem Film und dann, weil sie in diesen Momenten ja auch noch so total sexualisiert wird. Also es ist so ein bisschen so, okay, das ist eine Vergewaltigungsszene, aber so ein bisschen geil ist es auch, will der Film einem, glaube ich, so sagen. Und das ist,
es ist schon so, okay,
willkommen in Japan so ein bisschen in den 90ern halt so, ne? Also das ist halt, kann ich gut verstehen, wenn man das guckt und sagt, da kann ich nicht drüber hinwegsehen, das finde ich richtig scheiße. So, ich finde, man kann es aber auch so ein bisschen ausblenden und denkt, das ist halt Trash von früher und deswegen ist es irgendwie in Ordnung, weil ihr Charakter jetzt auch, gut, sie gibt sich dann eben schon hin, so halt jetzt nicht so scheiße eigentlich ist, aber durch diese Szenen, das ist halt echt unnötig.
Naja, obwohl auch diese Backstory, dass sie quasi mit niemandem schlafen kann, weil die sonst vergiftet ist und so.
Ja,
es und ist dann halt, alle es ist, zwei genau. Sekunden, wenn eine Frau dargestellt wird, ist die meisten sind eh schon nackt, weil sie halt so kämpfen. Na klar, die eine hat halt Tattoos und damit die Schlangen da weg können, da muss sie natürlich nackt sein. Dann hat sie auch noch eine Schlange in der und drin auch noch eine Schlange stecken.
Nature's Pocket. So.
Nature's Pocket, Und so, also das merkt man dem Film halt schon an, dass es halt, also ich fand es schon auch einfach so, bei den Szenen dachte ich mir halt so, ja gut, das hat's halt eigentlich wirklich nicht gebraucht.
Nee.
Und das ist auch, da merkt man dem Film halt sein Alter schon sehr an. Aber andererseits diese Splatter-Geschichte, dass da Leute einfach in der Mitte durchgerissen werden und so, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, ich finde das hier in dem Kontext auch vollkommen in Ordnung. Diese komische Japano-Comic-Zeichner Weirdness da, was das Sexuelle betrifft, kannst du auch komplett streichen und der Film wird eigentlich nochmal doppelt so geil, finde ich, weil dann ist es einfach nicht so peinlich, weil es ist doch einfach nichts so, ey Leute, so ist doch aber auch ist doch tut doch nicht Not, es tut einfach nicht Not, Leute.
Auch dass dieser eine, der mit den Fäden der diese Fäden hat, die er elektrisch aufladen kann, was auch sau geil ist, finde ich. Der soll ja dann auch homosexuell irgendwie sein, ne? Also die eine macht sich ja an ihn ran und dann sagt sie so von wegen so, aha, du bist so einer so und denkt sich auch so, na klar, so der so ein bisschen der die Fäden zieht und so ein bisschen komisch ist, ist natürlich jetzt auch der Schwule und so, ne? Das ist halt aber kann man den Film, finde ich, so 20 Jahre später nicht so ganz so vorwerfen, aber ich kann halt gut verstehen, wenn Leute halt sagen, das ist Mist. Also das ist, wenn Leute das gucken. Deswegen, also, aber das Coole ist halt wirklich, guckt euch, wenn man sich die ersten 10 Minuten anguckt oder die ersten 13, dann ist das alles schon passiert. Also dann ist schon einer wirklich an den Armen auseinandergerissen worden und es gab schon die erste eklige Vergewaltigung. Und wenn man dann sagt, okay, das kann ich mir auf gar keinen Fall angucken, dann ist es auch, glaube ich, in Ordnung. Aber wenn man dann sagt, okay, ja, ist ein bisschen scheiße, aber habe ich ein bisschen Bock drauf zu sehen, was da noch für komische Leute kommen, dann macht der auf jeden Fall Laune, der Film, finde ich. Und ihr habt ja das Pacing schon angesprochen, das finde ich halt, also bei diesen Ninja-Täuschungen ja so, aber der Film schafft es ganz cool, eine Szene ist zum Beispiel, wo sie da ihren toten Geliebten sieht, der dann nur eine Bombe war und dann fallen sie da runter, klettern hoch und dann ist halt schon wieder der nächste Typ, der sagt so, I am Jujutsu Mujuru, I long to challenge you. Dann, ist halt der, dann rennen sie halt schon in den Bambuswald und dann sind halt diese Kampfszenen immer sehr kurz. Also manchmal weiß man gar nicht, warum er überhaupt gewinnt. Also dann gibt's einfach ein kurzes, schmeißt er sein Schwert oder zieht's mit dem Pfaffen wieder zurück, was ich auch sau geil finde, so als sein Gimmick, an sein Schwert so ein Schnürsenkel gehängt, so damit er zurückzieht. Und dann kommt immer schon so der nächste. Also der Film wäre, glaube ich, schlechter, wenn er eine halbe Stunde länger wäre und jeder Kampf nochmal so 3 Minuten länger gehen würde oder so. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. Die sind auch dann immer schnell vorbei,
Ich fand sehr bezeichnend auch die Szene, dass halt so, er ja irgendwie noch zu tun hat und dann blablabla, dann ist dieses Schiff, wo er unbedingt raus muss, schon abgelegt. Dann reitet er kurz auf dem Pferd. Nächste Szene, Cut, er klettert auf dieses Schiff rauf. So mitten im Ozean.
Einer hat aber schon runtergeschmissen, oder? Genau. So ein toter Aber der Film schneidet manchmal geil so in die nächste Handlung rein mit dem, was vorher passiert. Das ist auch ganz witzig.
Ja, genau, da wird halt einer so aus diesem Schiff rausgeschmissen, klatscht unten ins Wasser und dann sehen wir, dass er da gerade auf dem Weg nach oben ist schon wieder.
Aber das ist halt auch Teil der Comedy, ne? Also das ist irgendwie, dass man genauso, also da wird halt wirklich, das Drehbuch wurde wirklich mit grober Feder geschrieben, muss man wirklich sagen. Und genauso ist es aber so geil, wie grob halt auch der Protagonist ist, weil diese Typen haben ja echt irgendwie absolut abgefahrene Fähigkeiten, aber das ist genauso wie bei diesem einen, ich möchte nicht sagen wer, der eben irgendwie quasi sich wieder immer reincarnaten kann, da hat er dann auch so vor die Lösung zur Hand, wie er den irgendwie jetzt um die Ecke bringt. Und das ist halt auch so geil, weil das halt so stumpf einfach ist. Ja. Weil, weißt du, es ist so blöde und so lustig und so, Mann, ey.
Ist das, ein typischer Anime-Hauptcharakter? Weil mich hat er viel mehr an so einen, weiß ich nicht, an so einen Cowboy aus einem Ami-Western irgendwie erinnert. Also man weiß nicht so ganz, wo er herkommt, dann kommt er ins Bild geritten und kann auch eigentlich nichts, aber möbelt alle lang und dann, ja.
Schon so ein bisschen, also wortkarg, also so einen gibt's oft und der ist auch nach dem Western wahrscheinlich oft modelliert, auch so ein bisschen, dass sich ihm die Frauen so hinwerfen, aber er eigentlich keinen Bock hat, so, das ist ja irgendwie das Perfide des Films, dass der Film ja so eigentlich mit diesem Vergewaltigungsmotiv eigentlich spielt und das so sexuell auflädt, er das ja aber gar nicht will, was so eine wie so eine Pseudomoral des Films so ein bisschen fast ist, aber ich finde schon, also der sehr einsame Schwertkämpfer, klar, ich finde das cool, dass dieses, also es ist, glaube ich, später, ich habe noch mal so ein paar Mangas damals gelesen von Naruto, da geht's ja auch immer so, einer wirft einen Stern und dann, der eine war nur ein Baumstumpf und so und ich finde, das wird so ganz gut hier so abgebildet, dieses Ninja-Ding irgendwie.
Wie, können wir noch mal kurz, fällt mir gerade wieder ein, auf diese Szene zu sprechen kommen, wo dieser Schattenheini seine Metallklammer da aus dem Schatten schießt auf den alten Mann und dann ist der alte Mann aber weg und dann sieht er aus wie so ein Ast und dann sucht er so an dieses Astgesicht ran und es ist einfach nur so, what the fuck.
Das können wir vielleicht als Titelbild nehmen.
Ja. Und er sagt dann halt, also dieser Schattenmann geht halt weg und sagt so, so, wo kann er hin sein? Interessant. Und dann geht er halt zurück in die Schatten und dann dieser alte Mann ist halt dieser Ast und sagt auch so, but your technique is interesting as well. So, ey, Leute, das ist seine geheime Ninja-Technik. Ja, der ist irgendwie auch witzig, ne? Dieser alte Opa, finde ich so, weiß ich, der nervt halt.
Man hasst ihn halt so, aber
ja, ich finde es irgendwie ganz.
Der auch diesen komischen ellenlangen Gehstock hat, mit dem man dann irgendwie so über so Dächer rüber kann. Es ist einfach geil.
Ja. Eine Sache, ich wollte noch sagen, das hast du schon gesagt, Max, aber viele Sachen sehen geil aus, ne? Also diese heiße Quelle, in der er ist, und dann wird ist quasi die ganze Szene rot, dann gibt es diesen dunkelblauen, super creepy Schlangenpalast mit dieser Buddhistin, die er dann da durcheinander zerhackt, dann diesen grünen Bambuswald. Also das finde ich schon so ganz cool am Film, aber ja, das ist es eigentlich auch, glaube ich, was man dazu irgendwie, was man dazu sagen kann. Aber für mich hat er so einen Kultstatus irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil der so, weil man den gut mal genauso wie jetzt Leuten geben kann, dann gibt dir das mal und man freut sich. Ich weiß nicht, wenn man jetzt Pacific Rim guckt, ne, da wird halt auch so viel gebrabbelt und so viel von Pathos gelabert und so zwischen den Szenen. Und hier wird halt einfach, fängt eine Szene an, dann ist sie halt auch vorbei und dann kommt halt der Typ mit den Bienen. So, weißt du, es ist irgendwie, da wird nicht so viel versucht, ein Universum aufzubauen oder sowas. Obwohl es halt auch eine Serie gibt, habe ich jetzt gehört dazu, aber die sah relativ schlecht aus.
Aber es ist es ist schon genial. Aber es kommen ja erstmal 3 Bienen. Dann sehen wir diese 3 Bienen und dann sagt er, das sind irgendwie die Sucher für die anderen. Und dann sind halt 3 Millionen Bienen da. So 2 Sekunden später.
Ja, es ist einfach ehrlich, dass er genau nicht diesen Fehler macht wie Pacific Rim oder sowas, dass er dir vormacht, was anderes sein zu wollen, ne? Weil ich würde mir die Frage zurückstellen, ein Macher von solchen Filmen, Ja, was wolltest du denn eigentlich? Ja, okay, du hast da jetzt, die Leute müssen jetzt das und das machen und die haben da das Problem noch miteinander, aber was wolltest du für einen Film machen? So, und das ist ein Punkt, das gut beantwortet ist, aber mit Ausrufezeichen und ballert dir es halt komplett um die Ohren und ist da einfach schön. Das ist geradeaus herrlich.
Und das ist ja auch was wir generell würdigen. So. Also wenn du sowas machst, dann musst du auch dazu stehen und es auch durchziehen. So. Und dann nicht aber auch noch den Anspruch haben, irgendwie besonders tiefgründig sein zu wollen oder was auch immer. Ich würde sagen, wenn ihr so Anime-Skeptiker in eurem Freundeskreis habt, vielleicht nicht mit dem Film so anfangen, um die zu überzeugen, weil das muss also, der bestätigt schon, man muss schon so ein bisschen eingeweiht sein, glaube ich, was Anime an sich angeht, weil der bestätigt schon viele negative Klischees auch. Also eigentlich so, wenn sich Leute, die keine Ahnung von Anime haben, vorstellen, was das so ist, so das ist es. So, also daran denken, der Ninja Scroll denken sie quasi. Deswegen vielleicht lieber erstmal Akira oder so.
Vielleicht war das ursprünglich ein Satireprojekt von Leuten, die noch nie ein Anime gesehen hatten. Und haben einfach nur dafür gut gelungen.
Ich glaube, es ist einfach, wenn Leute irgendwie früher Turtles oder sowas mochten, ne? Oder halt irgendwie Dragon Ball oder sowas geguckt haben, dann kann man sich das auf jeden Fall mal reinfahren, weil es halt mega brutal ist und super übertrieben und halt aber total witzig gleichzeitig. Ne?
Genau so
ist es. Darf ich den als Lieblingsfilm behalten?
Ja, ich würde aber halt einfach ein bisschen, du hast uns ja auch quasi 2 Jahre mindestens nichts davon erzählt, das ist, glaube ich, eine ganz gute Grenze. So, wenn du jemanden 2 Jahre kennst und er so langsam deine dunklen Seiten kennengelernt hat, dann kannst du ihn zum Ninja Scroll gucken einladen.
Ja, auf jeden Fall darf das ein Highlight in deiner Videothek bleiben. Ja, absolut. Und das, was Horst gesagt hat, ich denke auch, aber wir haben ja sonst auch schon genug Disclaimer, glaube ich, geäußert. So, man, unter gewissen Voraussetzungen sollte man eigentlich die Finger davon lassen vor diesem Schundwerk. Aber für alle anderen ist es einfach, glaube ich, ein Heidenspaß. So,
Ja. Darf auf jeden Fall dein Lieblingsfilm bleiben, denn gerade auch in der Mischung Ninja Scrolls und Good Will Hunting beschreibt einfach zu 100% auch so dich als Person.
Das ist einfach ein typischer Christian. Ja,
ja, das sind die beiden Seiten des Christian Eichler, die es gibt. Ja. Das war's mit unseren Lieblingsfilmen, die wir ausgewählt haben. Wollt ihr schon einen kleinen Teaser geben auf die nächste Runde, denn wir machen ja 4 im Jahr und Horst, bei dir ist es 12 Monkeys, ne?
Genau, den hatte ich also es ist wirklich tatsächlich vielleicht sogar mein Nummer 1 Lieblingsfilm. Ich finde den sehr gut, ich habe den bestimmt schon 5-6 Mal gesehen, werde ihn trotzdem auch nochmal gucken und ich glaube, ihr habt den wahrscheinlich auch alle gesehen, hoffentlich. Aber ja, freue mich drauf. Ich habe einfach über diesen Film insgesamt schon viel diskutiert auch, deswegen könnte ich glauben, dass es da ein cooles Gespräch zu gibt, vor allen Dingen nachdem die Serie ja so unfassbar scheiße war, die es irgendwann mal gab, freue ich mich drauf, ja.
Ja, ich komme mit, bin da eher wie Malte wieder unterwegs, bleib an meinen Leisten und komme mit für mich einem meiner absoluten Lieblingsfilme, State of Grace, zu Deutsch Im Vorhof der Hölle, von 1990, ein schöner Mafia-Cop-Schinken mit, alle sind dabei, Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, es ist herrlich.
Max, ich freue mich jetzt schon.
Es ist herrlich, ich habe mir den auf DVD bestellt. Günstig gebraucht von bei Medimops und
und ist das, ich weiß, so billig ist, dass es gemopst ist.
Ich glaube wahrscheinlich so, ja. Und dazu habe ich mir auch noch ein paar Dosen Guinness bestellt. Das heißt, es wird wie in einem Film, es wird irisch, sage ich mal. Ja. Ne? Fighting Irish. Und ich mag ja solche Filme, das weiß eh jeder. Ich bin gespannt, ob die Besprechung so spannend wird wie die von Horst to 12 Monkeys, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich drauf, dass ihr den gucken müsst. Weil
John Turturro ist auch und Robin Wright. Okay.
Ich habe den in sehr positive Erinnerung, ich habe den kennengelernt, einfach mal nachts, weil ich nachts mich noch irgendwie um 1 Mal das wie ARD angemacht habe. Da lief der und seitdem habe ich ihn lieb. Geil. So ist es.
Ja, freue ich mich drauf. Können wir Medimobs mal anfangen, ob die Werbung im Pencast machen? Das kann ich mir schon vorstellen, für Medimobs immer noch kurz was einzusprechen.
Ja, machen wir.
Der Technik-Discount mit dem Mobs. das war's mit dem dritten Lieblingsfilm.
Können wir endlich günstig DVDs bekommen für unsere Casts. Das ist ja herrlich.
Zeitnah irgendwie den vierten dann nachzuschieben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, müsst ihr nichts dafür machen, denn ihr macht es schon. Vielen Dank.
Geil.
Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und so fleißig zuhört und schreibt uns gerne eure Lieblingsfilme an derpencast@gmail.com. Kennt ihr ja die Adressen und auf Social Media und so weiter. Das wisst ihr ja schon alles. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.